Hallo, wir sind Susanne und Nadine und sprechen in unserem Podcast Reich, Schön, Tod über wahre Verbrechen, in denen die reichen, berühmten und schönen Menschen dieser Welt ihre oft dramatischsten Hauptrollen spielen.
Wir haben unter anderem schon die Fälle von Tina Turner, John F. Kennedy Jr. oder Avicii besprochen. Also hört gerne rein. Jeden Montag nur bei Podimo. Wir freuen uns auf euch.
Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
Das Sterben auf Station 26. Die Patienten im schwedischen Krankenhaus Malmö-Östra sterben wie die Fliegen. Innerhalb von nur 3 Monaten ist die Station 26 von fast 30 ungeklärten Todesfällen betroffen. Das Personal vermutet, dass sich ein besonderes Virus im Umlauf befindet. Alle Verstorbenen haben seltsame rote Streifen um den Mund. Bei der Obduktion findet man Anzeichen, die auf Halsentzündungen zurückzuführen sind. Doch niemand erahnt, worum es wirklich geht. Bis man den Mörder auf frischer Tat ertappt. Es ist das Jahr 1978, in dem Schwedens schlimmster Serienmörder im Krankenhaus von Malmö sein Unwesen treibt. Und er tötet seine Opfer in einer Geschwindigkeit, die man weder zuvor noch danach jemals wieder erlebt hat. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten, recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
Im Sommer 2016 ist ganz Dänemark schockiert. In den Nachrichten wird von der jungen Krankenschwester Christina Eistrup Hansen berichtet, die im dänischen Krankenhaus in Nykøbing-Falster wegen 3 Morde und 1 Mordversuchs für schuldig befunden wurde. In erster Instanz wird sie zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, doch das Urteil wird angefochten und in eine Haftstrafe von 12 Jahren für das Begehen von 4 Tötungsversuchen umgewandelt. Christina Eistrup Hansen wird damit ein Teil einer Statistik der sogenannten Serienmörder im Gesundheitswesen. Angehörige der Gesundheitsberufe, die ihre Patienten ermorden, meistens durch tödliche Injektionen. Im Nykøbing-Falster-Krankenhaus hat man immer von der Christina-Schicht gesprochen. Es schien, als würde immer etwas Dramatisches passieren, wenn Christina Dienst hatte. Es gab mehrere Herzstillstände und Todesfälle. Und in der Notaufnahme war es besonders Christina, die sich sehr eifrig in die Wiederbelebungsversuche einbrachte. Später stellt sich heraus, dass Christina Eistrup Hansen vielen Patienten Morphin, Stesolid und Calciumchlorid über den Venenkatheter verabreicht hatte. Der Fall Christina Eistrup Hansen schockiert die Dänen und führt zu einer Diskussion darüber, wie man ähnliche Fälle, wo das Gesundheitspersonal diejenigen tötet, für deren Schutz und Pflege es eingesetzt wurde, verhindern kann. Ein weiteres Beispiel von Serienmördern im Gesundheitswesen, das in Skandinavien für Aufsehen sorgt, ereignet sich 1978 im schwedischen Malmö. Hier ist der Protagonist der erst 18-jährige Krankenpfleger Anders Hansson. Malmö Östra Sjukhus steht in großen Buchstaben im Stil des Funktionalismus über dem Eingangstor geschrieben. In der Straße, die zum Krankenhaus führt, ist maximal 30 Stundenkilometer erlaubt. Man hält sich daran, Ausgenommen sind die ausrückenden Rettungswagen. Im Winter 1978-79 hat es in der schwedischen Politik eine Debatte um aktive Sterbehilfe gegeben. Zur gleichen Zeit war ein ungewöhnlich kalter Winter dafür verantwortlich, dass viele ältere Menschen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Aber im Herbst 1978 war das Wetter in der südschwedischen Stadt noch mild. Der 18-jährige Anders Hansson ging durch das Tor zum Krankenhaus, bereit für den ersten Tag seiner neuen Arbeit als Krankenpfleger. Er wurde der Station 26 zugeteilt. Eine Station, in der ältere und demente Patienten über einen längeren Zeitraum aufgenommen werden. Aber mit Anders Ankunft wurde der Aufenthalt vieler Patienten erheblich verkürzt. Trotz seines jungen Alters hatte er bereits Erfahrung in der Krankenpflege. In seinem Lebenslauf liest man von einer 6-monatigen Anstellung auf einer ähnlichen Station des Krankenhauses Värnhem. Im selben Sommer war er in der Krankenpflegeabteilung des Krankenhauses Segevarnsgården beschäftigt, wo er zuvor ein Praktikum absolviert hatte. An keinem der Orte hatte er sich mit den Kollegen angefreundet. Und vom Leiter des Krankenhauses Segevarnsgården, der ihn als initiativlos bezeichnete, erhielt er keine Empfehlung. Anders fühlte sich wohl in der Gesellschaft älterer Menschen. Als Kleinkind wurde er zur Adoption freigegeben und seine beiden Großmütter waren solide Bezugspunkte in einer einsamen Kindheit. Denn Anders war, um es direkt zu formulieren, nicht besonders begabt. Aber das Zusammensein mit älteren Menschen passte sehr gut zu seinem Temperament. Der etwas einfache und einsame Junge hatte etwas gefunden, in dem er gut war und das er mochte. Im Krankenhaus Malmö-Östra erhielt Anders einen Einführungskurs und war gleich mit Elan dabei. Am 5. Oktober begann er seinen Dienst auf der Station und erlebte wenige Tage später seine Feuertaufe. Einer der Patienten konnte kaum atmen. Es war ihm Wasser oder Speichel in die Luftröhre gelangt. Anders lief zielstrebig aus dem Zimmer und holte Hilfe. Eine Krankenschwester rettete den Mann und Anders wurde von seinen Kollegen gelobt. Nur wenige Tage später passierte einem anderen Patienten dasselbe. Anders war wieder vor Ort, schlug Alarm und holte dem Patienten Hilfe. Der Patient überlebte. 3 Wochen später kam es zu folgenden Ereignissen. Der erblindete 66-jährige ehemalige Ingenieur Karl Erik wurde mit einer Tropenkrankheit ins Krankenhaus eingeliefert. Nach einigen Wochen auf der Pflegestation verbesserte sich sein Zustand. Bald sollte er entlassen werden und zu Hause weiter genesen. Jedoch ein paar Tage davor brachte ihm Anders ein Glas Saft aufs Zimmer. Karl Erik trank den Saft, nichts ahnend, dass Anders Reinigungsmittel in den Saft gemischt hatte. Anders wartete hoffnungsvoll. Aber dem blinden Patienten passierte nichts. Anders erzählte später während des Prozesses, dass er enttäuscht gewesen sei, als er sah, dass nichts Auffälliges geschah, nachdem Karl Erik den Saft getrunken hatte. Er hatte den Flaschenaufdruck des Reinigungsmittels sorgfältig gelesen, um sicherzustellen, dass es giftig war und zum Tode führen würde. Er hatte erwartet, seinen ersten Todesfall zu erleben. Das zu dieser Zeit bevorzugt genutzte Reinigungsmittel des Krankenhauses war Gevisol. Es desinfiziert Oberflächen und enthält sowohl ein stark bakterizides Mittel, Alkohol, Salz, Chlor, als auch die extrem giftige Phenolsäure. Weniger als 1 Gramm kann tödlich sein. Am Tag danach serviert Anders dem Patienten Karl Erik einen weiteren lebensbedrohlichen Cocktail. Dieses Mal hat er noch mehr Reinigungsmittel in das Getränk gemischt. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Karl Erik hustete panisch, bekam Atemnot und starb nach wenigen Stunden. Das Reinigungsmittel führt zu Verätzungen im Hals, erhöht die Schleimproduktion und verursacht einen Atemstillstand. Und wenn es in ausreichender Dosis eingenommen wird, führt es zu einem brutalen und schmerzhaften Tod. In der medizinischen Terminologie wird es als Phenolvergiftung bezeichnet. Nach dem plötzlichen Tod von Karl Erik folgten ereignisreiche Wochen auf Station 26. Zwei Patienten starben mit denselben Symptomen, während zwei andere überlebten und wegen ihrer Mund-Rachen-Verätzungen behandelt wurden. Verletzungen des Mundraums sind keine Seltenheit auf Stationen mit vielen chronisch kranken Patienten. Obwohl mehrere Tote die gleichen brandwundenähnlichen roten Streifen und Flecken um den Mund aufwiesen, machten sich die Ärzte der Station keine Sorgen. Aber immer mehr Patienten verstarben auf der Station. Die seltsamen Symptome wurden Krankheit 26 genannt. Der Zustand der Patienten entwickelte sich von scheinbar vital und mitteilsam zu schmerzverzerrt mit Schaum vorm Mund. Die Patienten leiden so schrecklich, wenn sie sterben. Sie ersticken an ihren eigenen Flüssigkeiten. Wir vom Personal wissen nicht, ob es sich um eine Epidemie handelt oder ob jemand versucht, uns zu vergiften, erzählt Christel Söfgren, eine der Krankenschwestern, später. Unbeirrt arbeitet Anders weiter auf der Station, obwohl den Kollegen seine Persönlichkeit und sein Wesen nicht besonders gefiel. Die Zusammenarbeit mit ihm war schwierig und einige der Kollegen bezeichneten ihn sogar als inkompetent und einfältig. Auf der Station übertrug man Anders nur einfache Aufgaben wie Abwaschen und Abholung bzw. Auslieferung von Material, damit er keinen Patienten versehentlich verletzen konnte. Deshalb vermutete auch niemand, dass Anders hinter den Todesfällen der Station 26 stecken könnte. Als er anderthalb Monate auf der Station beschäftigt gewesen war, waren 5 Patienten mit den seltsamen Symptomen gestorben. Ende Oktober 1978 betrat die Krankenschwester Christel Söfgren das Zimmer der 74-jährigen Patientin Iris. Iris sagte, ein Mann habe ihr eine scharfe Flüssigkeit in den Hals gegossen. Christel war beunruhigt und erkundigte sich, wie der Mann ausgesehen habe. Und die Patientin gab daraufhin die Beschreibung eines jungen Mannes. Er ist nicht sehr groß und trägt eine Brille. Der einzige Mann, der zu dieser Zeit Dienst hatte, war Anders. Also wandte sich Christel besorgt an den Chefarzt und gab wieder, was ihr die Patientin Iris erzählt hatte. Der Chefarzt nahm das aber nicht ernst. Es fehlten Mitarbeiter. 4 volle Facharztstellen waren unbesetzt und viele der Pflegekräfte hatten keine Ausbildung. Die Station 26 war als Arbeitsplatz ein Albtraum. Und die Mitarbeiter flohen regelrecht von dort. Machtkämpfe in der Führungsebene und chronischer Personalmangel waren auf der Station an der Tagesordnung. Insbesondere der Chefarzt Jörn Svenonius stand in direktem Konflikt mit der Klinikleiterin Ada Holo, die er beschuldigte, für den russischen Geheimdienst KGB zu arbeiten. Er vermutete, dass sie hinter den vielen toten Patienten steckte. Die Arbeit war hart. Die Patienten waren krank und unter den Mitarbeitern gab es aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen Klickenbildung, Klatsch und Mobbing. Anders bemerkte, dass er in der Abteilung nicht besonders beliebt war. Ein Krankenpfleger nannte ihn dumm und unfähig. Anders blieb den Kaffeepausen fern und die leitende Oberschwester versuchte, ihn auf einer anderen Station unterzubringen. Mit einem befristeten 6-Monats-Vertrag gab es keine anderen Stationen, die ihn übernehmen würden, sodass der Oberschwester mitgeteilt wurde, dass der Vertrag regulär auslaufen solle. Nach einigen Diskussionen wurde der erst 24-jährige Medizinstudent Sven Walter zum Abteilungsleiter der Stationen 25 und 26 ernannt. Ihm fehlten noch 3 Jahre seines Medizinstudiums. Sven wunderte sich über die seltsamen Symptome der toten Patienten von Station 26. Er versuchte, erfahrenere Ärzte um Rat zu bitten, aber ohne Erfolg. Die Autopsien ergaben, dass die Patienten eine Art Hals- oder Atemwegsinfektion hatten, eine häufige Todesursache bei älteren, chronisch kranken Patienten. Zwischenzeitlich sprach die Krankenschwester Christel oft mit ihren Kollegen der Station über die Todesfälle. Im Januar 1979 waren es mehr als 20 Patienten, die gestorben waren. Christel versuchte erneut, die Stationsleitung auf die vielen Patienten, die mit roten Streifen um den Mund gestorben waren, aufmerksam zu machen. Man sagte ihr, sie müsse aufhören, hysterisch zu sein. Am selben Tag, als Christel von der Stationsleitung abgewiesen wurde, schlich sich Anders in das Zimmer der Patientin Iris und gab ihr eine extra starke Mischung aus Saft und Gevisol. Am Tag darauf starb sie. Und am nächsten Tag folgte ein weiterer Todesfall. Diesmal bei einem Patienten namens Johann. Anders versuchte nun täglich einen Patienten zu töten. Erst bei seinem 28. Opfer wurde er überführt. Es war die 94-jährige Patientin Elsa, die Anders mörderischer Karriere ein Ende setzte. Am 12. Januar wurde Elsa die spezielle Mischung aus Reinigungsmittel und Saft serviert. Aber sie spuckte den Saft sofort aus und rief: "Was gibst du mir? Ich will es nicht. Es brennt." Ein Krankenpfleger hörte die Schreie und eilte ins Zimmer. Er fand Anders mit verängstigtem Gesichtsausdruck in der Ecke stehend vor. Er wiederholte: "Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan." Dennoch wurde die diensthabende Chefärztin gerufen, um Elsa zu untersuchen. Sie bemerkte sofort den Geruch von Reinigungsmittel aus dem Mund der 94-Jährigen. Sie bat alle Mitarbeiter vor Ort, ihr bei der Untersuchung zu helfen, indem sie erst am Mund der Patientin Elsa rochen und danach an der Flasche mit dem Reinigungsmittel. Es gab keinen Zweifel. Anders hatte der Patientin Elsa Gevisol verabreicht. Die Oberärztin rief die Polizei. Und am Samstag, dem 13. Januar, erwachte Schweden zu Schlagzeilen über den schlimmsten Serienmörder des Landes. Das einzige Bild, das wir von Anders Hansson haben, ist von hinten aufgenommen. Er ist auf dem Weg in ein Gebäude in Begleitung eines Zivilpolizisten. Anders trägt halblanges, dunkelblondes Haar, eine Art Lederjacke mit Gummizug am Bund, hochgekrempelte Jeans und dunkle Stiefel. Ganz der damaligen Mode entsprechend. Der Zivilpolizist an seiner Seite ist Kriminalbeamter Sven Palmqvist, der Mann, der für alle Verhöre von Anders verantwortlich werden sollte. Zunächst bestritt Anders, den Patienten der Station 26 etwas angetan zu haben. Aber langsam gelang es dem Polizisten, Vertrauen aufzubauen. Schließlich öffnete sich Anders dem Beamten und erzählte von seinem ersten Opfer, dem erkrankten und blinden 66-jährigen Karl Erik. Er sah so traurig aus und dass er blind war, tat mir leid. Anders erzählte, wie sehr ihm die älteren Menschen leid täten, weil sie krank sind und ihr Leben keinen Sinn mehr ergebe. Er wollte ihre Leiden verkürzen und ihnen helfen, Frieden zu finden. Die ehemalige Kollegin und Krankenschwester Christel Söfgren hielt diese Erklärung für nicht glaubhaft. Als sie befragt wurde, beharrte sie darauf, dass Anders nicht dazu in der Lage war, so weit zu denken. Ich glaube, er hat es genossen, denn es machte ihn jedes Mal so glücklich, wenn er gelobt wurde, nachdem er einen Patienten gefunden hatte, der hustete und spuckte, sagte Christel. Er hatte dann so ein fröhliches und vergnügtes Lächeln. Während der Verhöre gab Anders bereitwillig an, dass er in nur 3 Monaten 27 Patienten auf der Station getötet hatte. Hinzu kamen Tötungsversuche bei 15 weiteren Patienten. Während des Verhörs wurde Anders gefragt, ob er weiter getötet hätte, wenn er nicht gefasst worden wäre. Anders antwortete mit Ja. Aber wie viele Personen hatte Anders tatsächlich auf dem Gewissen? Die Ermittlung umfasste mehrere Autopsien, um festzustellen, wie viele an einer Phenolvergiftung gestorben waren oder aus ganz anderen Gründen. Denn trotz Anders' freiwilligem Geständnis waren Beweise für die bevorstehende Klage von entscheidender Bedeutung. Im Juni 1979 beschloss die Staatsanwaltschaft, Anders nur wegen 11 Tötungen und 16 Tötungsversuchen anzuklagen. Schon vor Beginn des Prozesses war klar, dass Anders geistig nicht gesund und kaum für eine Haftstrafe geeignet war. Die Untersuchung der forensischen Psychologie beschrieb Anders folgendermaßen: Ein Musterjunge, roboterhaft, brav, wenig begabt, hat weder gut noch schlecht von seinen Opfern gedacht. Unfähig, die eigenen Handlungen emotional nachzuempfinden, muss als gefährlich angesehen werden. Der Fall wurde vor dem Amtsgericht Malmö verhandelt. Vor dem Amtsgericht sagte unter anderem ein Psychologieprofessor aus, der mit dem inzwischen 19-jährigen Anders Gespräche geführt hatte, um dessen Schuldfähigkeit zu beurteilen. Obwohl ich seit 40 Jahren mit schwer psychisch kranken Menschen arbeite, waren die Gespräche für mich schockierend, sagte der Professor vor Gericht. Es geht hier um einen Menschen, der keine normalen emotionalen Reaktionen besitzt. Er ist unfähig, das Leiden der Patienten nachzuempfinden, nachdem sie das ätzende Gift erhalten haben. Er versteht nicht, dass er etwas falsch gemacht hat. Am 28. August 1979 wurde Anders wegen seiner Verbrechen zur Unterbringung im Maßregelvollzug einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung in der schwedischen Stadt Lund verurteilt. Hier verbüßte er 14 Jahre seiner Strafe, bevor er 1993 freigelassen wurde. Der etwas schwächlich wirkende Mann in der bestickten Jeans, wie er auf den Bildern der Verhaftung zu sehen gewesen war, war ein übergewichtiger und halbkahler Mann geworden, als er 2005 vom schwedischen Aftonbladet fotografiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Anders seit über 12 Jahren auf freiem Fuß gewesen. Er arbeitete in einer Fabrik und bewegte sich innerhalb der gesetzlichen Rahmen. Aber er will nicht über den Fall sprechen. Ich habe es hinter mir gelassen und denke niemals darüber nach, sagte er.
Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marieke Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstadt. Projektleiter Lennart Bohn.
In der Podimo-App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres. Dabei erhältst du personalisierte Empfehlungen und kannst deine Lieblingsinhalte auch offline hören. Ganz egal, ob zu Hause, in der Bahn oder beim Spazierengehen. Lass dich mit Podimo von spannenden Geschichten in den Bann ziehen, lerne etwas Neues oder hol dir Tipps für dein Familienleben.
Tachchen, wir sind Stefan Niggemeier
und Sarah Kuttner
und wir haben zusammen einen Podcast, der heißt
Das kleine Fernsehballett
und darin reden wir über
Doppelmoderation.
Wir sind wirklich gut, ja. Stimmt's? Nein, wir reden über Fernsehen auf eine
gute Art.
Auf eine gute Art, aber nicht auf eine immer seriöse Art.
Nein, wir sind halb seriös.
Wir wissen manchmal die Namen nicht.
Manche Dinge sind Quatsch, die wir erzählen, aber vieles ist dafür auch wahnsinnig richtig und es kommt von Herzen.
Und wir sind sehr, sehr lustig. Sagen die anderen.
Und es kommt vor, dass wir einfach auch übers Leben reden.
Wir haben aber auch einen Anrufbeantworter, wo man mit uns reden kann. Man kann sich sogar Hass bei uns wünschen.
Jeden Mittwoch im Podcast-Empfänger Ihres Vertrauens.
Das bedeutet überall, wo es Podcasts gibt. Like everywhere.